ARD Sounds.
Israel ist im Krieg und kämpft nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit Desinformation auf Social Media. Für diesen Medienkrieg benutzt Israel Waffen wie TikTok und X. Darüber spricht Benjamin Netanyahu ganz offen. Seine Regierung unterhält ein richtiges System zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung und Desinformation. Jan-Christoph Kitzler berichtet als ARD-Korrespondent aus Tel Aviv. Und er hat sich angeguckt, wie dieses System funktioniert und wie es wirkt, bis nach Deutschland. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Dienstag, der 8. September. Hallo, wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hallo.
Im Krieg geht es ja immer auch um so einen Kampf um die Bilder. Also mit Bildern erzeugt man Emotionen und kann Stimmungen beeinflussen. Gibt es da diesen einen Moment in Bezug auf den Gaza-Krieg, in dem das aus deiner Sicht ganz besonders deutlich wird?
Es gibt ja ganz viele Bilder aus dem Gaza-Krieg, die ich hier immer verfolge, wo man das so sagen könnte, dass die wichtig sind und so prägend. Aber mir fällt eine Situation eigentlich ein, wenn man das beschreiben will. Das ist der 2. März letzten Jahres. Da hat die israelische Regierung eine Totalblockade des Gazastreifens angeordnet. Das heißt dann also, alle Grenzübergänge wurden für jegliche Güter geschlossen. Und das betraf diese ganzen Hilfsgüter, also zum Beispiel medizinisches Material, aber dann vor allem eben auch Nahrungsmittel. Es kamen keine Nahrungsmittel nach Gaza und zwar mehr als 11 Wochen lang. Das heißt, die Menschen dort haben gehungert. Es gab Menschen, die sind an Hunger gestorben. Wir haben das aus dem Gazastreifen selber erfahren, von Palästinenserinnen und Palästinensern, aber auch von ausländischen Hilfsorganisationen. Und das hat dann am Ende einen Effekt gehabt, also auch über diese 11 Wochen hinaus. Es kam dann am 22. August, also schon deutlich danach, ein Bericht raus vom IPC. Das ist die sogenannte Integrated Food Security Phase Classification, also so ein Klassifizierungssystem, das international anerkannt ist. Das nutzen also Hilfsorganisationen, auch die Vereinten Nationen, Regierungen. Und in dem Bericht stand, mehr als 500.000 Menschen im Norden des Gazastreifens, die leben in einer Hungersnot, in einer katastrophalen Lage. Stufe 5, das wurde damals ausgerufen, ist die höchste Stufe dieses Klassifizierungssystems.
Ja, ich erinnere mich.
Das war das, was wir damals wussten und das hat sich auch mit den Informationen gedeckt, die wir aus dem Gazastreifen eben bekommen haben. Und dann wurde es interessant, denn genau in dieser Zeit, als das rauskam, kam dann eine regelrechte Kampagne gegen diesen Bericht vom Hunger in Gaza.
Was ist das für eine Kampagne gewesen?
Ja, die wurde auf verschiedenen Ebenen durchgeführt und man kann sich das auch im Netz anschauen, wie das funktioniert. Es gibt da ein Video, das schicke ich dir mal schnell.
Echte Aufnahmen der Restaurantszene in Gazastadt, Juli 2025.
Dann wird hier so ein Hotdog-Restaurant gezeigt mit so ein bisschen hipsterigen Kellnern und sehr viel Essen, das sehr gut aussieht. Und jetzt wird hier fröhlich Brot gebacken, so in Hochkant gedreht.
Genau, die Tische sind voll im Gazastreifen und die Leute sind gut genährt und das Restaurant brummt.
Oh, und jetzt stehen hier ganz, ganz viele Leute für Pistazieneis an. Es sieht fast so aus, als wäre so schöne Urlaubsstimmung.
Das Interessante ist, diese Bilder, die sind wirklich aus dem Gazastreifen, die gibt's. Und das sind schon Originalaufnahmen. Aber die stellen überhaupt nicht das dar, was die Wirklichkeit von Hunderttausenden von Menschen ist. Also Hunderttausende, die dort im Sommer letzten Jahres Hunger gelitten haben, die waren so weit weg vom Pistazieneis wie wir vom Mond.
Und ich habe jetzt gerade nochmal hier auf Stopp gedrückt, weil hier steht auf Deutsch, es gibt Lebensmittel in Gaza, jede andere Behauptung ist eine Lüge.
Genau, und da ist der Zeitpunkt natürlich wichtig. Das kommt direkt, nachdem das IPC, also dieses internationale Klassifizierungssystem, die höchste Stufe für Hunger, den katastrophalen Zustand Stufe 5 ausgerufen hat. Für den Norden Gazastreifens, für 500.000 von Menschen dort. In dem Zusammenhang muss man dieses Video sehen.
Und was mir auch sofort auffällt, wenn ich jetzt hier ein bisschen runterscrolle, hochgeladen ist das alles von Israels Foreign Affairs Ministry, also vom Auswärtigen Amt Israels.
Genau, im öffentlichen Kanal, in mehreren Sprachen veröffentlicht, dass es ganz viele Menschen auf der Welt erreicht. Und dieses Video oder diese Videos in verschiedenen Sprachen wurden millionenfach gesehen. Der Vorwurf war ja damals, Israel setzt Hunger als Kriegswaffe ein.
Was ein Kriegsverbrechen ist.
Ja genau, Hunger ist Teil der Kriegsführung. Das hat es ja schon vorher gegeben, diesen Vorwurf. Also große Teile der Bevölkerung werden ausgehungert, um die Hamas zu besiegen. Das war ein Vorwurf, der kam von Vertretern der Vereinten Nationen, auch von Menschenrechtsorganisationen und dann eben dieses Video, was dagegen gesetzt wird.
Du hast ja schon gesagt, dieses Video ist in mehreren Sprachen auf dem Account des israelischen Außenministeriums veröffentlicht worden. Inwiefern ist das eine Strategie?
Es wird massiv viel Geld ausgegeben in diesem Zeitraum. in Werbung, in Kampagnen, in den sozialen Medien. Es gibt eine Recherche vom Bayerischen Rundfunk, die haben das rekonstruiert und haben festgestellt, dass von Mitte Juni, also etwa in dieser Zeit, 25, bis Ende des Jahres, umgerechnet fast 40 Millionen Euro aus dem israelischen Staatshaushalt in Google- und YouTube-Anzeigen geflossen sind. Dann ging noch mal was an die Plattform X und Outbrain. Das war genau dieser Zeitpunkt, in dem man versucht hat, der was entgegenzusetzen.
Aber wenn du sagst, dass die israelische Regierung bewusst versucht hat zu beeinflussen, dass vor allem im vergangenen Jahr es so aussieht, als gäbe es keine Hungersnot in Gaza, obwohl es super viele Belege für eine Hungersnot gab, dann klingt das ja letztendlich wie eine Form von Desinformation. Das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Was sagt denn die israelische Regierung dazu?
Ich habe natürlich versucht, auch über das Thema mit israelischen Regierungsvertretern zu sprechen. Ich habe mehrere Minister angefragt zu Interviews. Das ist alles nicht zustande gekommen. Man will sich da nicht in die Karten schauen lassen. Man will sich vor allem auch keine kritischen Fragen stellen lassen. Ich habe dann aber doch mit einer Vertreterin eines Ministeriums gesprochen. Und da ging es dann darum, was sie tun. Sie hat gesagt, Informationen zusammenzutragen, zum Beispiel auf so Seiten, die dann angeboten werden, ist das eine. Aber es geht natürlich auch darum, dann sicherzustellen, dass Israels Darstellung dann jene Zielgruppen erreicht, die aktiv danach suchen nach diesen Inhalten. Also das Ziel ist es, Suchergebnisse, Algorithmen von Suchmaschinen wie Google oder KI-Portalen wie ChatGPT, aber auch in den klassischen Medien so entsprechend, und da zitiere ich sie, zu optimieren, dass eben die Zielgruppe erreicht wird. Und den Vorwurf, dass das Ministerium mit Bots oder Fake-Accounts oder solchen Dingen arbeitet, das hat die Vertreterin entschieden zurückgewiesen. In Klammern, israelische Medien haben berichtet darüber, dass auch im Auftrag von Ministerien Fake-Accounts aktiv waren von Agenturen, die durch Israels Regierung bezahlt wurden.
Welche Rolle spielt diese Beeinflussung für die israelische Regierung?
Ah ja, es gibt Aussagen tatsächlich, zum Beispiel von Benjamin Netanyahu, dem Regierungschef. Der hat gesagt, also erstmal versteht sich die israelische Regierung auch in dem Kampf um die öffentliche Meinung an einer der Fronten im Krieg.
The deterioration of the support for Israel in the United States.
Der Rückgang der Unterstützung für Israel in den USA.
Almost 100% with the geometric rise of social media.
Geht fast zu 100% mit dem rasanten Aufstieg der sozialen Medien einher.
While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields.
Und da spricht er eben von den physischen militärischen Kämpfen an 7 Fronten, von denen er ausgeht.
We were completely exposed on the 8th front, the media war, really the social media war.
Und er sagt, an der 8. Front, im Medienkrieg, dem Krieg in den sozialen Medien, waren wir völlig schutzlos.
We've been busy.
Und dann sagt er, wir waren so beschäftigt, dass wir nicht bemerkten, wie uns die anderen mit einem Äquivalent von F-35 Kampfjets, also das sind die modernsten Kampfjets der Welt, angegriffen haben,
we're trying to fight them with the Polish cavalry.
Während wir uns mit der polnischen Kavallerie verteidigt haben.
I think we have to engage on that front by finding ways to fight the battle for the hearts and minds of young Americans on the social media.
Und das heißt für ihn, wir müssen uns also an dieser Front engagieren, wir müssen Wege finden, den Kampf um die Herzen und Köpfe junger Amerikaner, das war sein Thema da, in den sozialen Medien zu führen. Und das macht Israel unter der Regierung Netanyahu.
Also er beschreibt die sozialen Medien als 8. Front und wird sogar sehr deutlich als ein richtiges Schlachtfeld.
Auf jeden Fall. Und dann eben kann man das auch sehen, wie er das tut. Also er war vor ein paar Monaten, hat er sich getroffen mit Influencern in New York. Und auch da hat er dann eindeutig gesagt, was er von denen will.
We have to fight back. How do we fight back? Our influencers. They're very important.
Also er hat sich die Frage gestellt, wie müssen wir zurückschlagen? Und zwar mit unseren Influencern, hat er gesagt. Die sind sehr wichtig.
And secondly, we have to fight with the weapons that apply to the battlefields in which we're engaged.
Wir müssen die geeigneten Waffen nutzen.
And the most important ones are social media.
Das Wichtigste ist Social Media.
And the most important is TikTok. Number one. What's the other one? X.
Am wichtigsten TikTok und das andere X.
Und wie genau geht Israel davor, vor allem in Bezug auf die Influencer?
Im letzten Jahr, im August, September, als dieses Hungerthema so virulent war, hat Israel Dutzende Influencer nach Gaza reingelassen. Und die haben dann kräftig, auch in allen möglichen Sprachen, ihre Reels veröffentlicht. Und da ist zum Beispiel einer dabei, der ist mir besonders aufgefallen. Der heißt David Mayofis. Auf Insta nennt er sich David Rebel. Und der war in Kerem Shalom, das ist der Ort, wo normalerweise die Güter nach Gaza kommen, und stand dort vor vollen Paletten mit Hilfsgütern und hat dann eben seine Geschichte erzählt.
I'm in Gaza right now and as you know there is a huge campaign managed by Hamas and its supporters that there is famine, starvation in Gaza and that Israel is deliberately starving Gazan civilians.
Da sagt er also, ich bin gerade in Gaza. Wie ihr seht, gibt es eine große Kampagne von der Hamas und deren Unterstützern, dass es eine Hungersnot in Gaza gibt und dass Israel vorsätzlich Dutzende Zivilisten verhungern lässt.
This is completely not true.
And as you das can see, ist total unwahr. Wie ihr seht, gibt es einen Haufen Nahrungsmittelpakete, die darauf warten, von den internationalen Organisationen abgeholt zu werden. Es ist nicht die Schuld der israelischen Armee, dass das hier steht. Es gibt Zehntausende davon, die darauf warten, an Zivilisten in Gaza verteilt zu werden. Und Israel verhindert nicht, dass das die Menschen in Gaza
erreicht.
Also das, was Israel vorher getan hat im großen Stil, soll jetzt sozusagen nach der Öffnung, nachdem wieder Hilfsgüter reingelassen werden, dann als ganz große Erzählung verkauft werden. Israel ist nicht schuld am Hunger in Gaza, obwohl das vorher ab Anfang März so war.
Es gibt ja einen so einen Ausdruck, der immer wieder fällt, wenn es um öffentliche Kommunikation von Israel geht. Das ist der Ausdruck Hasbara. Was genau bedeutet das?
Hasbara heißt erstmal erklären. Also eigentlich geht es darum, Israel zu erklären. Das ist der Versuch, das, was Israel hier tut im Nahen Osten, auch im Nahostkonflikt, die Besatzung auch Israels, die besondere Lage Israels weltweit zu erklären.
Presseabteilung hat ja jede Regierung. In Deutschland gibt es auch eine öffentliche Informationsstrategie. Inwiefern unterscheidet sich Hasbara davon?
Also viele Staaten machen sowas, was man Public Diplomacy nennt. Auch Deutschland gibt dafür Geld aus, das Bild von Deutschland in der Welt mit Kampagnen zu beeinflussen. Auch Israel macht das natürlich. Und da muss man sagen, da gibt es natürlich jetzt eine relativ harmlose Variante, wenn es darum geht, zum Beispiel darzustellen, dass es hier in Tel Aviv tolle Strände gibt und dass Tel Aviv eine tolle Stadt ist, die man mal besuchen sollte und dass es hier schön bunt und vielfältig ist. Aber es wird natürlich dann problematisch, wenn es tatsächlich um Falschinformationen geht, wenn die Fakten verdreht werden und wenn versucht wird, ein Bild zu verändern, was den Fakten entgegensteht.
Das heißt, diese scheinbaren Desinformationskampagnen sind auch ein Teil der Hasbara, also einer Strategie der israelischen Regierung.
Ganz genau. Ich habe da auch mit Leuten gesprochen, die sich damit auskennen. Also zum Beispiel einer ist Elon Levy. Das ist ein junger Typ, der hat ziemliche Reichweite, auch in den sozialen Medien. Der war im Gazakrieg am Anfang auch mal offizieller israelischer Sprecher.
Okay.
Ist jetzt ein bisschen auf eigene Rechnung unterwegs und der hat das mal so versucht, ein bisschen zu definieren.
The word Hasbara is often translated as PR. And I think that's terrible because PR is what you do when you have a holiday resort you want to market.
Er sagt, PR, das macht man, wenn man irgendwie einen Ferienort vermarkten will.
It is about rebuffing a concerted global hate movement that seeks to portray Israel as a genocidal, apartheid, white colonizer, blah blah blah.
Und dann sagt er eben, es geht hier nicht nur um Pressearbeit oder die Erläuterung einer bestimmten militärischen Maßnahme, sondern es geht darum, einer in seiner Meinung nach koordinierten weltweiten Hassbewegung die Stirn zu bieten. Und das ist dann eine Bewegung, die Israel als einen Staat darstellen will, so sagt er, der Völkermord begeht, der ein Apartheid-Regime unterhält und der von weißen Kolonialherren beherrscht wird. Und deswegen muss man dem was entgegensetzen. Das ist so seine Meinung.
Und ist die Hasbara jetzt etwas, was erst seit dem 7. Oktober entstanden ist oder gibt es das schon länger?
Das gibt es tatsächlich schon länger. Also zum Beispiel hat Israel ganz lange auch so eine Art Whitewashing betrieben, kann man sagen. Also zum Beispiel, um vom Nahostkonflikt abzulenken oder von der Besatzung oder solchen Dingen, gab es hier immer wieder Kampagnen, in denen zum Beispiel mit der Stadt Tel Aviv geworben wurde. Damit, dass es hier in Tel Aviv, wo ich jetzt gerade sitze, alles so tolerant ist, dass zum Beispiel die LGBTQ-Community sehr gerne hierher kommt. Ich habe zu diesem Thema Reframing, Rebranding auch mit Arik Segal gesprochen. Das ist jemand, der ist ein Experte für digitale Beeinflussung. Der hat an verschiedenen israelischen Universitäten gearbeitet, auch für Organisationen, war auch für die israelische Armee im Einsatz. Und er hat mir gesagt im Gespräch, dass sich die Hasbara immer wieder verändert hat.
One of the official strategies that replaced Hasbara was rebranding. So people in the Ministry of Foreign Affairs said, okay, you know what, this doesn't work. We can't really like, so let's use a different strategy. Just let's talk about Israeli high-tech.
Reden wir einfach über israelisches High-Tech, über kulturelle Vielfalt und darüber, dass Tel Aviv die weltweit beste Stadt für Schwule ist.
Tel Aviv is like the best city for gays in the world. So people talk about that and this is the new brand. So it's a successful brand.
Man spricht also darüber, das ist die neue Marke und sie ist erfolgreich. Und was Hasbara angeht, klar, es gibt den Nahostkonflikt und wir geben uns Mühe, aber das ist eine ganz andere Sache.
And Hasbara, okay, we have the conflict, we try, but that's a different thing.
Stimmt, ich erinnere mich so ein bisschen Pinkwashing auch, ne?
Genau, genau, total. Und dann wurde eben auch ein anderes Thema hochgezogen, also zum Beispiel ist alles so innovativ und schnell hier, also Israel als die Start-up-Nation, das war ja richtig auch so staatliches Marketing hier. Mhm. Da wurde versucht sozusagen, das Ganze zu reframen oder zu rebranden. Und das hat schon eine gewisse Tradition. Und es gibt dann aber einen, mit dem habe ich auch gesprochen, das ist der Vertreter, der sozusagen für diese neue Art der Hasbara steht, die dann auch ein bisschen aggressiver vorgeht. Das hat begonnen so Anfang der Nullerjahre, will ich mal sagen. Da war Israel schon auch heftig in der Kritik. Das war die Zeit der zweiten palästinensischen Intifada. Da gab es hier viele Anschläge. Viele Israelis sind bei Terroranschlägen gestorben.
Es war gegen 7.30 Uhr heute Morgen in Israel der Beginn der Arbeitswoche, als der 20-jährige Palästinenser den an seinem Körper versteckten Sprengstoff zündete.
Es soll sich um eine Rohrbombe gehandelt haben. 11 Personen werden verletzt.
Erst am letzten Sonntag hat ein Selbstmordattentäter in Haifa 15 Israelis ermordet.
Bei gewaltsamen Zusammenstößen im Gazastreifen erschossen israelische Soldaten 2 Palästinenser. Seit Beginn der Intifada sind fast 1.800 Palästinenser und mehr als 600 Israelis getötet worden.
Aber es gab auch massive internationale Kritik am Vorgehen Israels, zum Beispiel wegen des Baus der Sperranlage hier, die die Westbank abschottet, oder mit der Tötung militanter Palästinenser in dicht besiedelten Gebieten. Das hatten wir damals auch schon im Westjordanland. Und in der Zeit kam Nathan Sharansky und hat sich überlegt, wir müssen jetzt was verändern. Nathan Sharansky, der war mal stellvertretender Ministerpräsident in Israel. Der hatte immer wieder Ministerämter seit Mitte der 90er Jahre bis 2005. Der ist ursprünglich in der Ukraine geboren worden und war dann am Ende seiner Laufbahn noch Vorsitzender bis 2018 der Jewish Agency. Und das ist sozusagen einer der Urväter der heutigen Hasbara. Und auch mit dem konnte ich sprechen.
It's very difficult to apply our traditional Hasbara to new conditions.
Und hat dann das Thema Antisemitismus tatsächlich hochgezogen und hat das als Instrument eingesetzt, Antisemitismus gegen Israel stark zu machen und auch als Mittel, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Wie ist er da vorgegangen? Kannst du ein Beispiel dafür nennen, wie ja, Antisemitismus benutzt wurde, um Israel in die Karten zu spielen?
Erstmal muss er ja sagen, Antisemitismus ist weltweit ein Problem. Heutzutage, wir erleben, wie es größer wird und wie das Jüdinnen und Juden weltweit betrifft. Das ist der Disclaimer, das ist klar. Und gleichzeitig hat Nathan Sharansky das Ganze aber vor allem nicht auf alle Juden in der Welt bezogen, sondern ganz stark gemacht auf Israel bezogenen Antisemitismus.
There is a State Department who accepted it in, I think, in 2005. But it doesn't matter as long as broader public opinion declares that all types of criticism of Israel are not antisemitism.
Das ist eine Verengung des Antisemitismusbegriffs. Und er hat dann sich ausgedacht, und das ist auch sehr stark verbreitet worden, wird immer noch verbreitet, ganz einfach ein Test. Wann kann man Antisemitismus, israelbezogenen Antisemitismus feststellen? Und das sind seine 3 Ds. Antisemitisch ist demnach, wenn Israel delegitimiert wird oder dämonisiert oder wenn doppelte Standards angelegt werden. Mhm. Und das ist der Versuch sozusagen eben, dieses Antisemitismus-Thema mit Israel ganz eng zu verknüpfen und hochzuziehen. Und man kann sich natürlich auch bei den 3D viele Fragen stellen. Also zum Beispiel bei der Frage Delegitimierung Israels. Von welchem Israel reden wir? Reden wir da von dem völkerrechtlich festgelegten Israel in den Grenzen von 1967? Oder reden wir auch von den Siedlungen, den inzwischen rund 800.000 Siedlern in Ost-Jerusalem und im Westjordanland? Ist das auch ein legitimer Teil Israels oder ist Kritik daran sozusagen erlaubt? Das Zweite, könnte man sagen, Dämonisierung. Na klar ist der Begriff Genozid, der jetzt auch immer wieder als dämonisierend bezeichnet wird, erstmal eine völkerrechtliche Kategorie, über die man reden muss. Passiert da ein Genozid oder nicht im Gazastreifen? Das ist erstmal keine Dämonisierung. Das ist eine völkerrechtliche Frage.
Kennst du einen Fall, in dem sozusagen dieses Argument benutzt wurde, wenn Kritik an Israel geäußert wurde?
Also wir bekommen diese Vorwürfe immer wieder. Es gibt zum Beispiel einen Fall, wenn es um die Totenzahlen im Gazastreifen geht. Die berichten wir ja immer wieder, die werden veröffentlicht vom Gesundheitsministerium, was im Gazastreifen von der Hamas kontrolliert wird, im Westjordanland von der palästinensischen Autonomiebehörde. Und diese Zahlen, die übernehmen wir nicht einfach so, sondern die übernehmen auch die Vereinten Nationen, internationale Hilfsorganisationen, die Amerikaner. Es gab jetzt Anfang dieses Jahres einen Vertreter der israelischen Armee, der auch gesagt hat, selbst er geht von 70.000 Toten im Gazastreifen aus. Inzwischen sind es wahrscheinlich um die 73.000. Und das, was uns aber da entgegengehalten wurde, ist, wir würden Hamas-Propaganda betreiben mit diesen Totenzahlen. Es gibt auch wissenschaftliche Projektionen, die davon ausgehen, dass die Zahl der Toten im Gazastreifen mit den vielen, die noch unter den Trümmern liegen und den Menschen, die an den Folgen des Krieges nicht nur durch die Angriffe gestorben sind, wahrscheinlich sechsstellig ist. Und das, was uns da vorgeworfen wurde, war dann von einem Sprecher, damaligen Sprecher der israelischen Armee, die Tagesschau ist das Sprachrohr der Hamas.
Und das ist ja eine gute Ablenkung erstmal, weil dann gibt es erstmal eine Debatte darüber.
Genau, das ist die alte Methode. Shoot the messenger, also geh auf den, der die Botschaft überbringt und setz dich ja nicht auseinander mit der inhaltlichen Kritik oder mit dem, was passiert. Und das ist hier ziemlich Standard.
Gibt es denn in Israel auch Personen, die dieses Instrument Hasbara kritisieren?
Es gibt hier in Israel natürlich eine Menge Leute, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Es gibt hier sehr kritische Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel, die auch die Regierung und ihr Handeln unter die Lupe nimmt und sich immer wieder kritisch äußert. Ich habe mit einem gesprochen, Alon Sacher, der lebt inzwischen in Berlin und der hat vor allem untersucht, wie Hasbara in Deutschland wirkt.
I think the real 3Ds are what Israel is doing. It's distortion, deflection and disinformation.
Verzerrung, also Distortion, Ablenkung, Deflection und Falschinformationen, Desinformation. Und er sagt dann weiter, die Art und Weise, wie das geschieht, das ist äußerst raffiniert und vielschichtig.
And it evolves in time with technology. And it also uses positive talking points about Israel to again to try and distort the picture and shy away from the facts that it doesn't want to deal with.
Und dabei werden dann auch positive Argumente über Israel genutzt, um das Bild zu verzerren und von Tatsachen abzulenken, mit denen man sich besser nicht auseinandersetzen möchte. Und auf der anderen Seite sagt er aber, das, was da passiert, wenn zum Beispiel auch der Spiegel mit dem Stürmer verglichen wird und solche Sachen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Es passiert ganz viel auch über Lobbygruppen, die aktiv sind.
Kannst du sagen, was er damit meint?
Also er beschreibt da ganz verschiedene Akteure. Das sind dann so Gruppen wie Elnet, die sind in Europa in mehreren Städten aktiv. Elnet ist das European Leadership Network. Einer der Gründer von Elnet Deutschland ist Karl Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Verteidigungsminister in Deutschland. Und da sind tatsächlich auch ehemalige Politiker aktiv. Die haben ein großes Netzwerk, die verleihen zum Beispiel auch einen Journalismuspreis. Und Spezialität von Elnet neben den Hintergrundgesprächen und der üblichen Lobbyarbeit in Berlin sind vor allem Reisen. Es gibt eine Recherche der Taz vom Herbst letzten Jahres. Die haben das mal nachgezählt und auch bei den Bundestagsabgeordneten nachgefragt. Und das Ergebnis ist, dass seit 2017 bis eben zum letzten Herbst mindestens 96 Bundestagsmitglieder mit Elnet nach Israel geflogen sind. Mehrere davon sogar mehrfach. Und bei diesen Reisen, ein Programm ist mir zugespielt worden, das ist in der Regel nicht öffentlich. Aber das, was auf diesen Reisen stattfindet, ist eine sehr einseitige Sicht auf das, was hier passiert. Das sind dann Briefings mit dem israelischen Militär, da trifft man Regierungsvertreter. Da wird ein sehr einseitiges Bild der Wirklichkeit hier vermittelt. Und das soll dann natürlich diese Politiker beeindrucken. Und wenn man dann Alon Sacher wieder zuhört, dann führt das am Ende dazu, diese Lobbyarbeit, dass dann öfter eben sogenannte kleine Anfragen gestellt werden im Bundestag, die dann sich gegen UNRWA richten, das Palästinenserhilfswerk.
I don't think a politician, a German politician, wakes up one day and says, you know what? Let's check, let's send a kleine Anfrage to the Bundestag and ask, how does the German government make sure that UNRWA funding does not reach Hamas?
Und dann sagt er eben, in Deutschland findet massive Lobbyarbeit statt. Das weiß er von verschiedenen Gruppen.
Some of them originate from Israel, some of them are European-based, some of them are Christian Zionist groups, but many of them are either supported by the German state or Israeli state, or they are private individuals with private funding from conservative organizations, mainly in the US and sometimes in Germany.
Und diese Gruppen machen aber pro-israelische Lobbyarbeit. Das führt dann zu Bundestagsresolutionen möglicherweise, die auf der einen Seite sich vordergründig mit dem Schutz jüdischen Lebens beschäftigen, aber tatsächlich auch vor allem gegen Israel bezogenen Antisemitismus gerichtet sind. Und insofern ähnelt es ein Akteur unter mehreren insgesamt, das habe ich auch nochmal nachgeguckt, waren allein 2025 400 solcher Delegationsreisen aus dem Ausland staatlich gefördert in Israel.
Was sagt denn Elnet zu dem Vorwurf, deutsche Politiker zu beeinflussen?
Ich habe Elnet dazu nicht explizit angefragt. Die halten sich auch ziemlich bedeckt insgesamt, wenn es um solche Anfragen geht. Aber es gibt Aussagen, zum Beispiel von der israelischen Tageszeitung Haaretz, eine linksliberale Zeitung, die hat das, was Elnet da tut mit diesen Reisen, als PR-Operation bezeichnet.
Du hast gerade gesagt, dass es auch innerhalb Israels eine Debatte dazu gibt, oh, die Hasbara, die ist noch nicht erfolgreich genug. Wir haben so ein schlechtes Image gerade in der Welt. Kann man auch was dazu sagen, wie erfolgreich die Hasbara ist?
Also erstmal wird viel Geld dafür ausgegeben. Insofern glaubt Israels Regierung weiterhin an den Erfolg. Allein dieses Jahr eben über 600 Millionen Euro umgerechnet. Das heißt, man glaubt immer schon noch, dass man was damit erreichen kann. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, das Bild Israels weltweit ist ehrlich gesagt nicht besser geworden. Und das liegt aber dann natürlich daran, dass Hasbara nur funktionieren kann, wenn es nicht völlig den Fakten entgegensteht. Also Hasbara stößt an ihre Grenzen, wenn die Faktenlage erdrückend ist. Es gab jetzt ja Diskussionen um eine Aussage von Itamar Ben-Gvir Mitte August in einem Podcast.
Der israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir polarisiert immer wieder mit extremen Positionen. Er ist mehrfach vorbestraft und wurde von der israelischen Armee nicht zum Militärdienst zugelassen. Jetzt hat Ben-Gvir wieder Empörung ausgelöst.
Ich denke, in Gaza sollten gezielte Tötungen durchgeführt werden. Jede Nacht 30, 40. Nicht nur diejenigen, die eine unmittelbare Bedrohung sind. Es gibt dort Menschen, die es nicht wert sind, zu leben. Sie sollten nicht leben. Es sind nicht mal Menschen.
Und auch dabei werden dann die Fakten hinten runterfallen lassen. Also gerade herrscht eine Waffenruhe eigentlich im Gazastreifen. Und trotzdem finden die gezielten Tötungen weiter statt. Und der Begriff gezielte Tötung ist schon falsch, wenn man weiß, dass dabei immer wieder auch zahlreiche Zivilisten sterben. Also 1200 und mehr jetzt seit die Waffenruhe seit letztem Oktober in Kraft ist. Also Ben-Gvir beschreibt eigentlich eine israelische Praxis, nicht in dieser Größenordnung mit 30, 40 Toten jeden Tag, aber doch im Prinzip. Und da merkt man, dass dann die Versuche, das zu erklären oder zu relativieren oder abzuschwächen, nur sehr, sehr schwer funktionieren, weil die Fakten, weil das, was dagegen spricht, dann doch zu gravierend ist.
Und in dem Fall ist es ja auch so, dass zum Beispiel sich Friedrich Merz dazu geäußert hat und zwar auch mit recht deutlichen Worten.
Genau, da gibt es dann eine Empörung, die ist dann reflexhaft, weil man das dann doch nicht hinnehmen will. Mhm. Das ist dann natürlich auch der Versuch, das Ganze auf eine Aussage eines einsamen Irren, will ich mal sagen, zu reduzieren und eines besonders radikalen Vertreters der israelischen Regierung. Wobei man sagen muss, gezielte Tötungen im Gazastreifen in der Zeit der Waffenruhe sind eigentlich jede Woche, fast jeden Tag in Gaza an der Tagesordnung. Und das ist Regierungspolitik. Das ist nicht nur Itamar Ben-Gvir, der das fordert. Er hat es nur besonders krass gesagt. Und insofern ist die Aufregung, die es da auch in Deutschland gab, natürlich so ein bisschen Wohlfall.
Mhm. Wenn wir jetzt auf das sehr besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Israel blicken, Deutschland oder die Bundesregierung äußert sich immer wieder allgemein auch dazu, dass wir gegen Desinformationskampagnen kämpfen müssen. Aber jetzt speziell in Bezug auf Israel, wie sollten denn Politik und Gesellschaft mit dieser offenbar staatlich organisierten Desinformation aus diesem Land umgehen bei einem so engen Verbündeten? Müssen wir es ernster nehmen?
Ja, natürlich. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Desinformation ist ja jetzt kein israelisches Problem an sich. Also das ist ja weltweit ein Problem. Damit haben wir überall zu tun. Das Problem ist nur eben, von wem kommt's? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das Putin-Regime in Russland Desinformationskampagnen betreibt, dann erwarte ich nichts anderes. Israel ist auch in der deutschen Lesart ein liberaler Rechtsstaat, ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, so wird es immer wieder beschrieben. Und zu dem Staat, der Israel sein will und so wie Deutschland ihn auch sehen will, passt das dann meiner Meinung nach nicht. Und auch die Fakten passen nicht recht dazu. Also im Gaza-Krieg, da geht es ja um Kriegsverbrechen am Ende, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, möglicherweise sogar um einen Völkermord. Und das dann zusammenzubringen mit der Information, der Desinformation, den Kampagnen, die stattfinden, um das irgendwie noch zu rechtfertigen. Das ist, glaube ich, aus deutscher Sicht ziemlich schwierig, wo man auf der einen Seite natürlich an der Seite Israel stehen will, gerade nach dem furchtbaren Terror des 7. Oktober, nach dem, was Israel passiert ist. Aber wenn man andererseits dieses Bild, das ist ein Rechtsstaat, der verhält sich gemäß der internationalen Ordnung, wenn man das nicht mehr aufrechterhalten kann.
Jan Christoph, ich danke dir sehr für dieses sehr erhellende Gespräch.
Danke auch.
Jan-Christoph Kitzler und seine KollegInnen aus dem ARD-Studio in Tel Aviv halten euch weiterhin auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen in der Region. Ihr findet ihre Berichte auf tagesschau.de. Autor der heutigen Folge ist Moritz Matzner. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jonas Teichmann, Fabian Zweck, Hanna Brünjes und Marie-Noel Zwieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ihr wollt ein bisschen besser verstehen, wie die Welt funktioniert und immer ein bisschen extra Wissen im Gepäck haben? Dann hört doch mal rein in den Podcast meiner Kolleginnen und Kollegen vom ARD Weltspiegel. Warum bringt es die Einwohner Balis inzwischen zur Weißglut, wenn sie mit ansehen müssen, wie Touristen heimische Bräuche ignorieren und Heiligtümer missachten? Welche Wege führen aus der Wasserkrise? Wie hat es China geschafft, sich in einem atemberaubenden Tempo vom agrarisch geprägten Land zur Industriemacht zu entwickeln? Und welchen Preis musste das Land dafür zahlen? Und wie setzen clevere Ukrainerinnen Dating-Apps zur Spionage während des Krieges ein? Im Weltspiegel-Podcast blickt ihr zusammen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD auf die Welt und erfahrt all das, wofür es in den Nachrichten manchmal nicht genug Platz gibt. Jede Woche eine knappe halbe Stunde im Weltspiegel-Podcast in ARD Sounds.